Ja, und ich würde anfangen mit dem Apostel Johannes. Er schreibt in seinem ersten Brief, im Kapitel 5, Vers 14, über Jesus. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Ja, da wird gesagt, dass wir im Willen Gottes gemäß sollen beten. Und das ist auch das, was der Benedikt gesagt hat in der Predigt. Eben, da sind die Jünger zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, lehr uns doch beten, wie ist es richtig, dass man betet? Und der Herr Jesus hat ihnen das Unser Vater gelehrt und die ersten 2-3 Verse enthalten eigentlich schon alles, was wichtig ist. Da heisst es, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ihm gehört alle Ehre. Er ist das Wichtigste. Er ist heilig und gerecht. Und dann geht es weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und da soll man doch auch im Wille Gottes gemäß beten. Das ist ganz wichtig. Ja, dass man Gott da bittet in unserem Gebet. Herr Jesus, schenk doch, dass dein Wille geschieht im Himmel, auf der Erde, aber auch in meinem persönlichen Leben. Und wenn man das von Herzen betet, dann darf wirklich auch etwas gehen in unserem Leben. So Gottes Ehre. Und Jesus sagt in Markus Kapitel 11, auch über das Gebet, da sagt Jesus selber, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Also da sagt Jesus auch, wir sollen im Glauben bitten. Und der Jakobus schreibt in seinem Brief, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann tut er da ein Beispiel geben und sagt, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also dem Beispiel gesehen, wir ist ja wahnsinnig, der Elia hat betet und 3,5 Jahre hat es nicht mehr geregnet. Und er hat wieder gebetet und Gott hat ihm sein Gebet erhört. Er hat im Glauben gebetet und es war der Wille Gottes gewesen, weil in dieser Situation Israel hat müssen gestraft werden, weil sie fremden Göttern gefolgt sind. Aber es ist eine wunderbare Ermutigung auch für uns. Wir dürfen zu Gott beten, er gehört uns und wir dürfen ihn bitten. Und er will, dass wir alles erbittet von ihm.
Guten Morgen miteinander. Wir wollen heute, wie Matthias schon gesagt hat, ist die Überschrift Cornelius und Petrus, Evangelium Jesu gilt allen Menschen. Wir setzen damit die Serie über die Apostelgeschichte fort mit dem Kapitel 10, 1 bis 11, 18. Im Zentrum steht wiederum das Evangelium Jesu. Dieses gilt nicht nur für die Juden und Samarier, sondern auch für die Heiden. Doch wie kommt es, dass sich alle in Christus vereinen? Es gibt Hindernisse zu überwinden. Der Befehl in Apostelgeschichte 1,8 steht: Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. In Judäa und Samaria wurde das Evangelium bereits verkündet und viele Menschen sind zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Sie empfingen den Heiligen Geist und ließen sich taufen. In Apostelgeschichte 9, 32 bis 43 lesen wir, wie Petrus das Evangelium in Judäa weitergibt und schließlich bei einem Gerber namens Simon viele Tage bleibt. Vers 43. Doch wie kann sich das Evangelium auf alle Nationen ausbreiten? Zwei Männer, ein Heide und ein Jude, werden dafür in Gottes Plan einbezogen. Erstens ein Heide namens Cornelius. Es ist Apostelgeschichte 10, 1 bis 8. Zuerst wird uns Cornelius vorgestellt, und zwar so, wie Gott ihn sieht. Es heißt da, Vers 1, ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betend. In Vers 22 hören wir, was die Diener und Soldaten von Cornelius sagen. Vers 22, sie sprachen aber, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden. Cornelius, wer war er? Er war ein Hauptmann der römischen Besatzungsmacht. Allgemein sind ja solche Aufpasser nicht sehr beliebt im Volk. Von Cornelius hören wir aber, dass er ein gutes Zeugnis hat bei den Juden. Ein gutes Zeugnis entsteht nicht über Nacht, da braucht es Zeit und das Zeugnis seines Lebens. Wir haben dazu auch eine Stelle 1. Timotheus 3,7, wo es dann von den Aufsehern in der Gemeinde auch heißt, dass sie ein gutes Zeugnis haben sollen. Ich denke mir, ein gutes Zeugnis sollten wir alle haben, auch gegenüber außen. Zurück zu Cornelius. Drei Dinge zeichnen Cornelius aus: Gottesfurcht, Almosen, Gebetsleben. Wir dürfen annehmen, dass das Zeugnis der Juden Cornelius angesprochen hat, dass er durch sie die Größe und Macht dieses Gottes kennengelernt und gesehen hat, dass dieses Volk von Vergebung der Sünden spricht. Er hat Ehrfurcht vor diesem Gott der Juden und als Folge lässt er dem Volk viel Gutes widerfahren, indem er Almosen gibt. Diese Gottesfurcht treibt ihn aber auch ins Gebet. Es heißt, alle Zeit zu Gott betend. Das heißt, eine andauernde Handlung, nicht einmal beten, sondern betend, alle Zeit. Cornelius betet anhaltend und nicht einmal, sondern fortwährend. Es muss ihm bewusst gewesen sein, dass er diesen Gott braucht, dass er auf die Vergebung dieses Gottes angewiesen ist. Ihr denkt vielleicht, das steht hier nicht, es sind Vermutungen. Ich denke aber, dass wenn wir das Ergebnis daraus sehen, dass der Antwort Gottes auf seine Gebete das so herleiten dürfen. Eines Tages kommt nachmittags um 3 Uhr ein Engel während dem Gebet zu Cornelius. Vers 4. Cornelius aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Cornelius ist bereit zu hören. Es braucht die Bereitschaft des Menschen, Gott hören zu wollen. Eine andere Begebenheit dazu, dass dies sein sollte, lesen wir in 1. Samuel 3,9, wo berichtet wird, wo Samuel von Gott gerufen wird. Gott ruft Samuel und Samuel antwortet: Rede, Herr, dein Knecht hört. Also das Hören, die Bereitschaft zu hören, ist hier auch eine Voraussetzung, dass der Cornelius auch etwas vom Herrn empfangen darf. Der Engel gibt einen Auftrag, Vers 5 und 6, da steht: Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Und Vers 22b: Cornelius ist von einem Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Und Vers 13b und 14 von Kapitel 11: Sende nach Joppe und lass Simon mit Beinamen Petrus holen, der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst. Alle Verse zusammen machen klar, wonach Cornelius sich sehnt. Er will Worte hören, die von der Errettung sprechen. Er will errettet werden. Petrus muss ihm die frohe Botschaft Jesu, das Evangelium bringen, Jesus Christus predigen. Warum hat der Engel die Botschaft Jesu nicht selbst übermittelt? Was denkt ihr? Der Missionsbefehl ist den Jüngern, den Nachfolgern Jesu gegeben und nicht den Engeln. Die Nachfolger Jesu müssen das Wort Gottes weitergeben. Und deshalb liegt es auch heute an uns, die Botschaft Jesu weiterzugeben. Cornelius wartet nicht lange, sondern handelt sofort. Denn Errettung ist nichts, was man aufschieben soll. Auch heute nicht. Auch heute sollte man, wenn man nicht errettet ist, das nicht aufschieben, später einmal sagen oder so. Vers 7 und 8 heißt es: Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten, von denen, die beständig bei ihm waren, und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Also sofort werden Diener ausgesandt. Nimmt Cornelius den Auftrag wichtig? Ja, ich denke schon. Denn er wählt Männer aus, zu denen er Vertrauen hat. Dem Soldaten wird fromm attestiert. Und die Hausknechte, die kannte er sehr gut, weil sie dauernd um ihn herum waren. Er nahm nicht irgendwelche Leute, sondern Leute, auf die er vertrauen konnte. Sie werden genau instruiert und begeben sich danach auf die Reise nach Joppe, von Caesarea nach Joppe. Das ist am Meer entlang eine Straße und die geht etwa 50 Kilometer von Nord nach Süd und dann reicht man Joppe am Meer. Also beide Städte sind am Meer gelesen, Caesarea am Meer und auch Joppe am Meer. Und damit ist eigentlich auf Seite von Cornelius alles aufgegleist. Wie sieht es jetzt bei Petrus aus? Wir kommen zum zweiten Teil. Ein Jude namens Simon, genannt Petrus. Apostelgeschichte 10, 9 bis 24. Wie bereitet Gott Petrus auf die Gesandten von Cornelius vor? Vers 9 und 10. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Sechste Stunde ist übrigens Mittag. Petrus ist sich gewohnt zu beten. Und die regelmäßigen Gebetszeiten der Juden nimmt er persönlich für sich wahr. Gebet eröffnet Gott die Möglichkeit, zum Menschen zu reden. Und so ist es auch hier bei Petrus. Diesmal macht Gott Petrus hungrig. Er ging ja jeden Mittag hoch und betete. Und hier steht speziell, er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Also er hat einen Hunger verspürt, der nach Essen verlangte, und die anderen Tage war es scheinbar nicht so. Aber weiter. Dieses Hungrigmachen ist eigentlich eine Vorbereitung auf das folgende Geschehen. Vers 10b und folgende. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über Petrus, und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen an vier Zipfeln auf die Erde herniedergelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Verstehen wir das keineswegs, Herr, von Petrus? In 3. Mose 11 und 5. Mose 14 zeigt Gott, welche Tiere für Juden als unrein galten und die von ihnen nicht gegessen werden dürfen. Deshalb diese Reaktion keineswegs. Auch die Heiden sind in den Augen der Juden gemäß Vers 28 unrein. Im Alten Testament finden wir einige Anhaltspunkte, die das Unrein der Heiden erklären. 2. Mose 34, 11 bis 17 sagt zum Beispiel: Es wird Israel nicht erlaubt, sich mit den Töchtern der Nationen zu verbinden. Weswegen? Damit sie deine Söhne nicht verführen, ihren Göttern nachzuhuren. 3. Mose 18, 24: Nationen machen sich durch ihr Treiben, durch ihren Lebenswandel unrein. Und in Nehemia 10, 31 sehen wir: Ehe, eine Ehe abschließen mit Leuten aus anderen Völkern, sind gegen die Rechtsordnungen Gottes. Auch in der Nehemia-Stelle wird aber deutlich, dass die Gottlosigkeit der anderen Völker Anlass dieser Bestimmung ist. Dies muss auch so sein, wenn wir zum Beispiel das Gegenbeispiel anschauen in Ruth und Boas. Ruth war eine Moabiterin und daher wäre eine Heirat mit Boas, einem Juden, nicht möglich gewesen, wenn alleine die Herkunft gezählt hätte. Die Zuwendung zum Judentum mit der Aussage: Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Ruth 1,16 besagt, dass Ruth sich von den Göttern ihres ursprünglichen Volkes abgewandt hat und neu mit dem Gott Israels leben möchte. Damit galt Ruth in diesem Sinne nicht mehr als unrein. Der Heirat stand nun nichts mehr im Wege. Was macht nun Petrus auf diese Begebenheit dieses leinernen Tuches mit diesen unreinen Tieren? Vers 17. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus sinnt nach, und der Geist Gottes kann zu Petrus sprechen. Halten auch wir inne, wenn wir etwas erleben, was wir nicht erklären können? Sinnen wir auch nach, wie schön, dass der in Petrus wohnende Geist Gottes Anweisung gibt. Es sind drei Männer, geh ohne Zweifel. Und weshalb ohne Zweifel? Weil ich sie gesandt habe. Gott selbst hat sie gesandt. Petrus hat begriffen, Vers 28b, Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Petrus gehorcht Gott. Vers 23b. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Verwandte und nächste Freunde hätten wir auch am Anfang bereits unsere Verwandten und nächsten Freunde eingeladen? Ich denke, wir hätten zuerst einmal im kleinen Kreis zugehört, um dann später die Botschaft dann auch anderen zugänglich zu machen, wenn sie uns dann gefällig ist. Aber Cornelius will aber, dass die Botschaft möglichst viele Leute erreicht, und das von Anfang an. So kommen wir zum dritten Teil. Ein Jude trifft auf einen Heiden. Apostelgeschichte 10, 25 bis 48. Vers 25. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Die Reaktion von Petrus zeigt seine Demut. Als Apostel Jesu hätte er sich groß aufspielen können. Petrus sieht sich aber als Diener. Sehen wir uns auch als Diener Jesu, wenn wir das Evangelium Jesu weitergeben? Petrus steht vor einer großen Versammlung. Vers 29b folgende. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser Stunde der 9. Stunde. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus, dieser herbergt im Haus Simon, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen. Vor Gott, nicht vor Petrus. Was für eine Aussage eines Heiden. Solche Versammlungen, wo wir vor Gott stehen, sind gesegnet. Das lesen wir auch in Matthäus 18,20, wo es heißt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Vers 34, Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Epheser 2, 11 bis 19 drückt diese Friedensbotschaft und Einheit in Christus treffend aus. Ein Teil davon heißt, und Jesus Christus kam und hat Frieden verkündigt euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. In Jesus Christus gibt es keine Trennung mehr zwischen Juden und anderen Völkern. Alle gehören in gleicher Weise dem gleichen Herrn. Wenn ihr wollt, oder könnt ihr dann Epheser 2, 11 bis 19 noch vollständig lesen. Es wird einfach klar gemacht, beide, Juden und Heiden, sind in Jesus Christus vereint. Der Frieden wird verkündigt beiden. Nun stellt Petrus Jesus als Christus, als den Gesalbten vor. In Vers 37, 38 lesen wir, kennt ihr die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist? Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Also Jesus Christus ist der Gesalbte. Jesus Christus heißt ja, Christus heißt der Gesalbte. Und so sehen wir, Petrus verkündigt den Gesalbten, von dem von Gott Gesalbten. In Vers 38b geht es dann weiter, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Kreuz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Nach dieser Kurzfassung des Lebens, Sterbens und der Auferstehung des Herrn folgt der Auftrag an seine Jünger. Vers 42. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Jesus Christus ist der Richter aller Menschen. Jesus Christus entscheidet über Leben und Tod. Und deshalb ist der nächste Vers 43 eine Frohbotschaft der Gnade Gottes, eine Antwort auf die Suche des Menschen nach Frieden mit Gott. Vers 43. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. In Johannes 10,10 sagt der Herr Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Apostelgeschichte 4,12 und es ist in keinem anderen Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir errettet werden müssen. Jesaja 53,5 drückt es so aus, diese Friedensbotschaft: Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Cornelius ist sich bewusst, dass er einen gnädigen Gott braucht. Deshalb betet er stets zu Gott und gibt Almosen. Doch jetzt erfährt er, was Gnade ist. Der Glaube an Jesus Christus genügt, um Vergebung der Schuld und damit das Leben zu erlangen. Diesem Jesus möchte Cornelius glauben, sich ihm anvertrauen. Und was geschieht? Vers 44, folgende: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, das sind diejenigen, die mit Petrus gekommen sind, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Im 11. Kapitel, Vers 15 steht noch: Fiel der Heilige Geist auf sie, sowie auch auf uns im Anfang. Petrus und die Jünger, die bei ihm sind, erleben, dass der Geist Gottes wie an Pfingsten auf die an Jesus Christus Gläubigen fällt. Doch diesmal nicht auf Juden, sondern auf Heiden. Römer 8,14 besagt: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Epheser 2, 11 bis 19 habe ich schon mal erwähnt, handelt ebenfalls auch von dem, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Juden und Heiden, sondern alle, die den Geist Gottes haben, sind in gleicher Weise Kinder Gottes. Dieser Glaube an Jesus Christus wird auch hier diesmal öffentlich durch das Zeichen der Taufe im Namen Jesu Christi bezeugt. Vers 47. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Jesus Christus gläubige Juden taufen Jesus Christus gläubige Heiden. Eine Herausforderung für die Judenchristen. Wir haben ja das anhand meiner Ausführungen über die Unreinheit gesehen. Es war wie im Blut, dass sie da einen Widerstand hatten. Und darum heißt es: Deshalb und er befahl, dass sie getauft würden. Das heißt, Petrus musste sie dringlich auffordern, diese doch zu taufen, weil sie doch dem gleichen Herrn gehören. Und das haben sie dann auch getan. Und ich glaube, es braucht vielleicht eine Überwindung einer ersten Schwelle, bis dann das klappt. Aber das hat dazu geführt, dass dann in der Folge immer wieder auch alle getauft wurden, die zum Glauben gekommen sind, ob es dann Juden oder auch Heiden waren. Was auch schön zu sehen ist hier im Vers 48, dass Cornelius und seine Gäste jetzt nicht einfach sagen und tschüss, sondern sie wollen noch mehr hören. Petrus nimmt die Einladung. Nehmen wir uns auch Zeit für Menschen, denen wir das Evangelium gebracht haben und die durchgedrungen sind zum lebendigen Glauben? Junggläubige brauchen Unterweisung auch heute noch. Auf das Kapitel 11, 1 bis 17 gehe ich nicht näher ein, da das meiste bereits in Kapitel 10 jetzt behandelt worden ist. Noch ein Vers, Kapitel 11, Vers 18. Als sie, die Apostel und Brüder in Jerusalem, dies gehört hatten, also die ganze Angelegenheit, wie das abgelaufen ist, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße zum Leben gegeben. Die Buße zum Leben gilt auch den Nationen. Das haben die Juden dazumal dann eingesehen. Wenn wir uns der Gnade Gottes bewusst werden, können wir auch nicht anders als Gott verherrlichen, wie es hier steht, verherrlichten Gott. Sie verherrlichten Gott. Das ist ein schöner Abschlussgedanke dieser Begebenheit mit Cornelius und Petrus. Zusammengefasst, Zusammenfassung. Erstens, drei Dinge zeichnen Cornelius aus. Gottesfurcht, Almosen, Gebetsleben. Was zeichnet unser Leben aus? Zweitens, Petrus zeichnet aus die Gewohnheit, regelmäßig zu beten. Wie beten wir? Drittens, was sollte beim Beten beachtet werden? Bereitschaft, Gott hören zu wollen. Viertens, Gott hat die Übersicht. Er redet hier in diesem Beispiel zu Cornelius als auch zu Petrus. Gott bereitet vor. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir mit jemandem vielleicht in Kontakt kommen wollen? Gott bereitet beide Seiten vor. Und er möchte auch heute noch reden zu Menschen, gerade auch durch uns. Fünftens, Cornelius und Petrus gehorchen Gott und handeln. Handeln wir auch wir, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt? Sechstens, das Evangelium Jesu gilt allen Menschen. Es ist kein Mensch zu unrein. Keine Sünde ist zu groß für die Vergebung durch Jesus Christus. Das gilt sowohl für denjenigen, der der Sünder ist, als auch wie wir diesem Sünder begegnen. Siebtens, das Evangelium Jesu zeigt die Gnade Gottes und ruft zum Glauben an Jesus Christus auf. Achtens, der Heilige Geist nimmt Wohnsitz in den Glaubenden. Und neuntens zum Schluss, die Glaubenden geben durch die Taufe Zeugnis für ihren Glauben an Jesus Christus. Sie ist eine wohl allen bekannte Geschichte, aber sie hat doch viel Inhalt und wir sehen in dem Zusammenspiel Cornelius, Petrus, Heide, Jude, dass wir da auch herausgefordert sind, vielleicht nicht genau in diesem, aber auch wenn wir Menschen begegnen, sehen wir jemanden so an, weil wir denken, ja, der ist sowieso ab der Welt und den können wir sowieso nicht irgendwie auf Jesus hinweisen. Aber mit dieser Botschaft, die hier geschildert wird, sehen wir, dass Gott jeden Menschen vorbereiten kann für seine Botschaft. Und das wollen wir doch auch mitnehmen, aber vor allem, dass unsere Bereitschaft, Gott hören zu wollen, doch da ist. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir sind dankbar, dass du uns auch diesen Bibeltext gegeben hast. Wir sind dankbar, dass du sowohl zu Cornelius als auch zu Petrus geredet hast und ihn ins Herz getan hast, was du wolltest. Du hast gewirkt, dass Petrus auf Cornelius zugehen konnte, und du hast gewirkt, dass der Cornelius auch die Botschaft annehmen durfte. Herr, wie ist es gnädig, bist du gnädig, dass du Menschen ziehst, dass du Menschen ansprichst. Und wir sind einfach darauf angewiesen, dass du auch heute noch Menschen ziehst, dass du ihre Herzen berührst und sie doch nach deiner Botschaft ausschauen hältst. Und dass wir, die wir deine Botschaft kennen, doch auch bereit sind, solchen Menschen zu begegnen, auf sie zuzugehen und ihnen deine frohe Botschaft weiterzugeben. Danke, Herr, dass du heute noch redest und dass wir alle in deinem Geist miteinander verbunden sind. Amen.